So, ihr Lieben, ich möchte gern mit uns beten, ehe wir auf Gottes Wort hören. Herr Jesus, ich möchte herzlich danken, dass du mitten unter uns bist. Und wir beten darum, dass du jetzt in deinem Wort zu uns redest, dass du unsere Herzen berührst. Herr, dass du uns mit hineinnimmst in deine Gedanken, dass unser Glaube gestärkt wird. Herr, dass wir dich sehen in unserer Mitte als den Auferstandenen, als den lebendigen Gott, als den, der uns liebt, als den, der uns sendet und als den, der uns mit Kraft ausrüstet. Komm, Herr, mach dein Wort lebendig, gib unseren Herzen Aufmerksamkeit, rede du, wir wollen auf dich hören. Amen. Amen. So, ihr Lieben, schön, euch zu sehen. Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Ich habe vor ein paar Wochen ein Plakat gesehen. Da stand groß drauf, Helden gesucht. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Helden gesucht. Und das war eine Werbung für die Freiwillige Feuerwehr. Also offensichtlich gibt es dort zu wenig Helden oder überhaupt zu wenig Mitarbeiter. Deswegen Helden gesucht. Die Helden scheinen auszusterben, habe ich dann so gedacht. Ja, nicht nur die Freiwilligen Feuerwehren haben Nachwuchssorgen. Ich habe dann ein nächstes Plakat, man wird ja dann aufmerksam, so unter diesem Stichwort gesehen. Da stand an der Baumarktkette Helden gesucht, und zwar bei Hornbach. Und dann wurden die Helden vorgestellt, die sägen, hämmern, graben, schaufeln. Und dann stand so ein Werbeslogan dazu, für alle, die mehr bewegen wollen als ihren Bürostuhl. Fand ich auch ganz pfiffig. Da erwachen so die Handwerkerinstinkte im Mann. Ne? Also, Helden gesucht. Und dann dachte ich so daran, ich hatte dann eine Hochzeit, naja, manches Prinzesschen ersehnt so ihren Prinzen, einen Helden. Und dann wacht da nach ein paar Jahren ein Pantoffelheld neben ihr auf. Also, mit den Helden ist das so eine Sache. Und ich habe so weitergedacht und habe so gedacht, ja, wie ist das? Wie ist das mit Gott? Und dann fiel mir ein Buchtitel in die Hand, ein Buch von einem schwedischen Autor, Magnus Malm, vielleicht schon manchem von euch untergekommen. Da lautet der Buchtitel, Gott sucht keine Helden. Und dann verweist er in diesem Buch darauf, dass wir vor Gott nicht erst stark sein müssen, um seine Stärke zu erfahren. Und tatsächlich, ich beschäftige mich in den letzten Jahren eigentlich immer wieder mit den Glaubenshelden des Alten Testamentes. Ich habe euch auch schon in den letzten Predigten immer mal in Abständen immer mal einen mitgebracht und heute auch wieder. Tatsächlich sind die Glaubenshelden des Alten Testamentes nicht die ganz, ganz großen Lichtgestalten immer, wo man sagt, ah, die haben überhaupt keine Fehler. Das sind so die großen Ikonen, die so auf dem Sockel stehen, sondern es sind Menschen wie du und ich. Aber wir wollen uns mal angucken, was sie dann zu Glaubenshelden gemacht hat. Es waren schwache Menschen. Und trotzdem konnte sie Gott gebrauchen. Und heute wieder einen Namen. Der taucht in Hebräer 11 auf, eigentlich nur. Im Hebräer 11 werden ja die Glaubenshelden des Alten Testamentes genannt. Und manche der Glaubenshelden, die kriegen so 2, 3 Verse ab. Aber der kriegt eigentlich nur eine Namensnennung ab. Da steht nur sein Name, der wird dort erwähnt. Und zwar ist das Gideon. Gideon lebte in der Zeit, wo das Volk Israel sehr, sehr angegriffen war. Der Zeit der Richter. Und Israel hatte unter ständigen Angriffen und Einfällen von Beduinenstämmen, den sogenannten Midianitern, zu leiden. Diese Midianiter, die raubten die Ernte, die plünderten, sie nahmen das Vieh weg, sie zogen wieder ab, um wiederzukommen und zu zerstören und zu plündern. Und die Israeliten lebten in Angst und Schrecken, dass ihnen auch die allerletzten Nahrungsreserven gestohlen werden. Und in dieser Situation taucht Gideon auf. Und jetzt Richter 6 ab Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und er sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns das dann alles widerfahren? Und wo sind denn all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und er sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich denn Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in seiner Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abiesriter. Soweit die Geschichte aus dem Leben des Gideon. Was ist die Situation? Gideon mit dem Dreschflegel erschuftet in der Kelter. Kelter, also ein Felsenbecken, wo man eigentlich sonst den Wein mit den Füßen ausquetschte. Also war so ein Felsenbecken, was hatte man aus dem Felsen rausgehauen mit einer Abflussrinne und dort trat man normalerweise den Wein. Und es ist also in der Zeit der Weizenernte für das Wein ausquetschen also noch ein bisschen früh. Das kam später dann und Gideon hat sich dort in diese Kelter zurückgezogen. Das war also ein Ort, wo man nicht so reingucken konnte, ein verborgener Ort. Und dort drischt er den Weizen aus. Und Gideon ist offensichtlich am Boden zerstört, er ist fühlt sich ausgequetscht wie die Trauben, die man dort sonst keltert. Leer, voller Angst. Und er wollte wenigstens noch etwas Getreide retten. Und in dieser wenig haften heldenhaften Situation nimmt ein Engel im Schatten der großen Eiche Platz, die da steht. Und zunächst scheint der Engel nicht mehr zu machen, als zuzusehen, und Gideon bemerkt ihn gar nicht. Also das ist der Beginn der Geschichte. Da ist ein ängstlicher Körnerklopfer dort in der Kälte, der versucht, das Wenige, was ihnen geblieben ist, dem Volk Israel noch zu retten. Angst, Zweifel, niedergeschlagen, und dann nimmt da ein Engel Platz. Gucken wir mal, was uns diese Geschichte predigt. Ein erstes. Also, Gott sucht einen oder keinen Helden. Erste Erkenntnis aus diesem Text: eine relativ schlichte Erkenntnis, aber ich finde sehr folgenreich. Gott sieht mich. Also, das ist die erste Erkenntnis, denke ich, die wir aus diesem Text mitnehmen können. Ich bin Gott nicht egal. Mitten im Alltag, mitten in den Problemen, mitten in den Ängsten, Gott ist gegenwärtig und er sieht uns. Das ist die Realität, auch wenn Gideon in diesem Moment das gar nicht bewusst ist. Er denkt nicht an Gott, er ahnt nicht, dass der Herr ihm nahe ist, aber Gott beobachtet voller Erbarmen seinen wenig heldenhaften Helden. Und ich habe so gedacht, das ist doch eigentlich eine wunderschöne Tatsache. So ist es doch auch bei uns heute. Wenn wir ihn nicht spüren, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, wenn wir nichts von ihm merken, Gott sieht. Eine schlichte und einfache Tatsache, aber eine wunderschöne Tatsache. Und auf einmal macht sich diese Gestalt, in der Gott selbst präsent ist, deutlich bemerkbar und begrüßt den Gideon mit einer seltsamen Anrede. Haben wir sie noch im Ohr? Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Das ist meine Begrüßung, oder? Aber ich habe so gedacht, als ich das gelesen habe, den Gideon regt die Anrede gleich doppelt auf. Zum einen scheint dem Gideon der Herr überhaupt nicht mit ihm zu sein. Das kommt ja dann in seinen Worten zum Ausdruck, gucken wir uns gleich noch an. Und zum anderen fühlt sich der ängstliche Körnerklopfer in seinem Versteck alles andere als ein streitbarer Held. Oder als ein tapferer Krieger, wie man diese Formulierung auch übersetzen könnte. Er sah sich eher als einen gottverlassenen Feigling, der Angst um seine letzten Körner hatte. Und es bricht auch sofort aus dem Gideon heraus, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Gott mit dir, ne? Du streitbarer Held. Und dann Gideon sagt, also irgendwas stimmt hier nicht. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns das dann alles widerfahren? Und wo sind denn alle seine Wunder, von denen unsere Väter erzählten? Gideon sagt also, hey fremder Wanderer, erzähl mir nicht, dass Gott mit uns ist. Wenn Gott wirklich da wäre, wenn Gott unser Schicksal sehen würde, wenn Gott das nicht gleichgültig wäre, was wir hier erleben, dann hätte er doch gehandelt. Dann würde uns doch diese ganze Situation jetzt nicht überfordern. Dann würden doch nicht die Midianiter uns ständig hier bedrohen. Wenn Gott mit uns wäre, dann wäre doch das Ganze anders. Kennen wir das? Wir hungern und es macht Gott doch gar nichts aus. Die Geschichte vom Auszug unseres Volkes aus Ägypten ist eine tolle Geschichte mit den 10 Plagen und mit der Teilung des Schilfmeeres. Vielleicht ist das früher auch so mal passiert, aber mit uns hat das doch heute nichts mehr zu tun. Wo ist denn Gott heute? Wo ist Gott hier? So dachte Gideon. Und ich habe so dann bei mir gedacht, ja, wir denken heute auch manchmal so. Die Theologen nennen diese Frage, die Gideon hier stellt, die sogenannte Theodizee-Frage. Also die Frage, wie Gott und das Leid in dieser Welt zusammenpasst. Wie passt das zusammen? Der große, allmächtige Gott, und dann gibt es so viel Leid, auch unter Kindern Gottes. Wenn Gott uns wirklich liebt, warum lässt er dann so viel Böses in dieser Welt zu? Wenn es Gott wirklich gibt, wie kann es sein, dass Kinder Krebs kriegen? Wenn der Herr eine lebendige Realität ist, warum schaut er dann zu, wie in Nigeria christliche Teenager, Mädchen verschleppt und als Sklavinnen verkauft werden? Zum Glück sind einige wieder zurück, aber noch nicht alle. Warum ist das so? Oder wenn wir Christen einen Gott haben, der wirklich allmächtig ist und der uns liebt, wieso werden dann in Irak und in Syrien Christen so gewaltsam verfolgt? Ich weiß nicht, ob ihr die Nachrichten von Open Doors aufmerksam lest. Da kann man ja manchmal fast verzweifeln, wenn man dieses Schreckliche liest. Und trotzdem, interessanterweise, wir machen in der Herberge einmal im Monat Ein Gebetskreis, wo wir ausschließlich für verfolgte Christen beten. Und das letzte Heft von Open Doors, also das Juni-Heft, das ist dem gewidmet oder diesem Gedanken gewidmet, dort, wo die Dunkelheit so schlimm ist, so stark ist, so finster ist, scheint Gottes Licht trotzdem hell hinein. Und da sind so ein paar Zeugnisse drin, wo Gott inmitten dieser schrecklichen Gewalt wirkt und beeindruckend redet und Menschen zu sich ruft. Trotzdem bleiben manche Fragen übrig. Und wenn wir in diese Welt hineingucken, hat man ja so den Eindruck, es wird nicht besser, es wird eher schlimmer. Bis hinein sogar in die Gesetzgebung unseres Landes, ne? Wenn man jetzt so guckt, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Gleichstellung auch der Homo-Ehe mit. Leider merken wir, wie die gesellschaftliche Situation in unserem Land ist. Ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ne? Ist einfach ein Spiegel, dass die Werte Gottes keinerlei Rolle mehr spielen oder nur noch bei wenigen eine Rolle spielen. Auch längst nicht mehr mehrheitsfähig sind. Also wir merken, vieles bewegt sich so zum Negativen. Und die große Frage, ist der Herr wirklich der Herr der Lage noch? Das ist die Frage, die sich Gideon hier stellt. Und ich glaube, es ist eine sehr moderne Frage, eine Frage, die sich Kinder Gottes zu allen Zeiten immer wieder auch stellen. Und wenn wir auch durch persönliches Leid hindurch müssen, dann stellt sich diese Frage ja auch. Herr, wo bist du? Ist der Herr mit uns? Warum passiert uns das denn? Und manchmal sind es ja gar nicht die großen Dinge, die großen Midianiter. Ich glaube, jeder von uns hat seine eigenen kleinen Midianiter im Alltag. Warum finde ich den Schlüssel jetzt hier nicht? Ich brauche ihn so dringend. Warum stehe ich gerade jetzt im Stau? Warum ausgerechnet jetzt der Bänderriss? Wieso habe ich keinen Partner? Fragen manche. Warum bin ich arbeitslos in dieser Situation? Warum habe ich die Prüfung nicht geschafft? Warum bin ich gerade jetzt erkältet? Manchmal gibt es da so Situationen, wo man sich das ja bis hinein in solche Dinge fragt. Und ich glaube, es ist egal, wie andere vielleicht auch darüber lächeln und sagen, naja, also das ist doch eigentlich eine Lappalie. Das, was ich dort durchlebe, ist immer für mich existenziell und beeinflusst immer mein Leben. Und deswegen finde ich die Geschichte hier so tröstlich und so schön. Denn sie zeigt uns nicht nur, dass Gott uns in unserem Leiden und in unserem Alltag und in unseren Fragen sieht, sondern sie zeigt uns ein zweites. Jetzt können wir mal weitermachen. Gott verkraftet Ehrlichkeit. Ihr kennt diesen Menschen mit der langen Nase, ne? Da war nicht so sehr ehrlich, der Buratino. Also, Pinocchio. Danke. Gut, also erkannt. Gut, ein zweites. Gott verkraftet Ehrlichkeit. Wenn man sich jetzt mal die Geschichte näher anguckt, ist es ja interessant. Gideon spricht seine Zweifel, sein Unverständnis, seine Fragen aus und er haut sie raus. Und interessanterweise haut der Engel nicht ab. Der bleibt bei ihm sitzen. Und da habe ich so gedacht, das ist doch eine wunderschöne Botschaft. Der Herr hält das aus. Er ist nicht entsetzt, wenn mich solche Fragen bewegen und belasten. Denn er hat es doch am eigenen Leib erfahren, dass einem als Mensch diese ungelösten, dunklen Fragen bewegen können. Und als Jesus am Kreuz hing, was hat er gerufen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Manchmal gibt es unter uns Christen so eine schnelle Reaktion auf auf so eine Situation, wenn auch wir fragen, warum, Herr, ist das so? Ich verstehe es nicht. Dass wir dann ganz schnell manchmal so zu hören bekommen, naja, du musst nach dem Wieso fragen. Manchmal kann das ja auch eine Hilfe sein, aber in der Regel hilft auch das nicht weiter. Es gibt manche Fragen, die kann ich im Moment nicht beantworten. Und die werden erst in der Ewigkeit beantwortet werden. Die Großmutter meiner Frau, von der Angela, die hat immer wieder gesagt, ach, ich werde, wenn ich zum Herrn komme, ich werde ihn mal dieses oder jenes fragen. Und dann hielt sie inne und sagte, naja, wenn es mich dann noch interessiert. Und ich finde, das ist so, da drin drückt sich ja ganz viel aus. Ne? Ich werde meine ungelösten Fragen bei Gott stellen, aber wenn wir zum Herrn kommen, werden uns diese Fragen nicht mehr bewegen. Hier machen sie uns Not, hier machen sie uns Mühe, hier finden wir manchmal keine Antwort. Und seien wir vorsichtig, zu schnell zu sagen, naja, du musst nach dem Wieso fragen. Und auch das wird nicht immer eine Antwort finden. Manchmal in der Rückschau vielleicht, dass wir eine Idee haben. Du wolltest... Okay. Ah, jetzt bin ich ein bisschen froh, dass ich nicht ganz falsch lag. Ja, okay. Also es gibt für den zwei Namen. Also, ich bin halt ein bisschen näher am Osten dran gewesen, genau. Gut, also, interessanterweise, Gideon sagt seine Fragen, er bringt sie zu Gott und Gott hält das aus. Das ist für mich eine wunderschöne Wahrheit hier. Gott wendet sich nicht enttäuscht ab, denn er sieht ja unser Herz sowieso. Und in Jesus hat er alle diese Fragen sowieso auf sein Herz genommen. Also, lasst mich mal so formulieren, einen Glaubenshelden macht nicht aus, dass er seine Zweifel runterschluckt, sondern dass er sie dem Herrn sagt. Einen Glaubenshelden macht nicht aus, dass er seine Zweifel runterschluckt, sondern dass er damit zu Jesus geht. Wisst ihr, wenn wir damit an die richtige Adresse gehen, dann wird unser Leben zum Frieden kommen. Und bei Gideon werden wir das dann auch sehen zum Schluss. Gott wartet darauf, dass wir ehrlich sind vor ihm. Denn er sieht doch sowieso unser Herz. Sprüche 2, Vers 7. Er lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Und dann heißt es hier in Vers 14. Der Herr aber wandte sich ihm zu. Wörtlich sogar, der Herr wandte sein Angesicht ihm zu. Kennen wir das irgendwo her, diese Formulierung? Aus dem aaronitischen Segen, ne? Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, beziehungsweise über dich. Interessanterweise, ich sag mal in Klammern, gerade in der Gemeinde, wo uns dieser Segen ja zugesprochen wird, wo wir ihn ab und zu hören am Ende des Gottesdienstes, sollte der Ort sein, wo wir auch unsere Fragen und auch unsere Zweifel aussprechen können. Gott ist nicht geschockt davon und gute Seelsorger und reife Geschwister sollten diese Fragen auch mit zu Jesus bringen. Okay, gehen wir mal weiter. Jetzt, was Gott in uns sieht. Interessant ist ja jetzt, wie der Engel auf den Gideon reagiert und auf seine Situation, auf seine Fragen, auf das, wo er keine Antworten hat. Jetzt die Reaktion des Engels. Was sagt ihm der Engel zu? Gideon, du streitbarer Held, mit dir ist der Herr. Ist das nicht genial? Gott sieht in diesem wenig heldenhaften Körnerdrescher einen Helden. du streitbarer Held. Der Engel des Herrn zeigt dem Gideon, was Gott aus ihm machen will. Er sieht in Gideon jetzt schon den Menschen, den Gott gewaltig gebrauchen kann. Einen streitbaren Helden. Und ich fand das so interessant, dass Gott uns häufig anders sieht, als wir uns selber sehen. Wir Menschen neigen ja in zwei Richtungen zu einem falschen Selbstbild. Also zum einen können wir uns selbst und unsere Möglichkeiten überschätzen. Das heißt, wir können so überzeugt sein von uns, dass wir die Abhängigkeit zu Jesus verlieren. Letztens sagte ein kleines Mädchen zu ihrer Mutti, habe ich so mitgekriegt, fand ich niedlich, Mutti, ich weiß nicht, wie alt ihr war, also 3 Jahre vielleicht oder 2,5, Mutti, ich bin spitze. Ich habe gleich gemerkt, dass ich aufs Klo muss. Ich bin spitze. Hatte wahrscheinlich die Mutti öfters gesagt, ne? Also du bist gut. Hat sie sehr gelobt. Schön, so ein Selbstbewusstsein. Aber manchmal ist es dann so, dass wir unsere eigenen Schattenseiten später gar nicht mehr wahrnehmen. Wir gucken in den Spiegel, wir sind so das kleine Kätzchen und wir meinen, wir seien der Löwe. Ne? Schön, so ein Bild. Ne? Manchmal sind wir sehr von uns selber überzeugt. Aber es gibt eben auch das andere. Man könnte es eigentlich umdrehen, auch dieses Bild hier. Wir haben resigniert und wir sagen, ich habe nichts und ich bin nichts und ich schaffe das sowieso nicht und es wird sich auch nie was ändern. Und nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Insofern, was du vorhin gesagt hast, auch mit dem Aussprechen, es ist so wichtig, dass wir uns klar machen, was sagen wir denn? Sind es Worte des Glaubens, die wir aussprechen? Wir müssen uns nichts einreden. Das wäre was anderes. Ne? Aber im Glauben auch Dinge bekennen und aussprechen, die die Wahrheit sind, auch biblische Verheißungen aussprechen. Also es ist die Frage, was bekenne ich? Auch dort wird es nach unserem festen Glauben geschehen. Also, ich bin oft traurig, wenn Menschen nur negativ auch über Situationen sprechen, auch über sich selber sprechen. Ich bin nichts, ich kann nichts. Und es wird dann häufig auch so bleiben, weil sie in diesen Gedanken und in diesen Bekenntnissen immer wieder leben. Und interessanterweise spricht Gott dem Gideon etwas zu, als Gideon innerlich genauso in so einer Situation steckt und meint, ich bin nichts, ich kann nichts, ich bin ein armer kleiner Wicht hier in meiner Tenne, verborgen, voller Angst. Und Gott sagt ihm, du bist etwas. Du bist etwas. Ich mache aus dir etwas. Ich spreche es dir zu. Du bist ein, hier in diesem Falle, ein Held, ein streitbarer Held. Und Gott sagt uns, du bist mein geliebtes Kind. Du bist es, den ich in meine Hände gezeichnet habe. Du bist es, mit dem ich eine wunderbare Zukunft habe, weil du mein Kind bist. Also, auch hier die Frage, sind wir bereit, uns Gottes Sicht für unser Leben zu eigen zu machen? Zu Simon sagt Jesus später, du sollst Petrus heißen. Petrus heißt Felsen. Ne? Du sollst ein Felsen sein und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also seine Verleugnung hatte eher Treibsandcharakter. Da war wenig Felsenhaftes. Aber Jesus hat einen Felsen aus ihm gemacht. Voller Vertrauen, nicht mehr auf seine eigenen Qualitäten, sondern auf Jesus. Und zu Gideon sagt er, Herr, ich weiß, wer du bist, ich kenne deine Probleme, mich interessiert aber viel mehr, wer du einmal sein wirst. Ich sehe einen Helden mit dir, denn ich bin mit dir, sagt Gott. Ich bin mit dir. Ich finde das spannend, oder? Wie Gott mit uns umgeht. Ich muss ja oft an das Beispiel des kleinen Jungen denken, der einem Bildhauer bei der Arbeit zusieht. Dieser hat einen großen Steinblock vor sich, aber nach und nach schält er aus dem Steinblock einen wunderbaren Löwen heraus. Und der Junge kommt aus dem Staunen nicht heraus und er fragt diesen Steinmetzen, diesen Künstler, schließlich voller Bewunderung, sag mal, wie hast du gewusst, dass in dem Steinklotz ein so wunderschöner Löwe wohnt? Dann habe ich so gedacht, ja, Gott sieht den wunderschönen Löwen in dir, wo du selbst und wo vielleicht auch andere nur einen hässlichen Steinklotz mit scharfen Kanten sehen. Gott sieht bereits, was er aus dir machen will. Gideon, du streitbarer Held, denn ich bin mit dir. So, jetzt nächster Punkt. Wie legt Gott das Bild frei, was er von uns hat? Da haben wir mal so ein Steinmetz, der aus einem Steinblock einen Löwe schält. Gott putzt die Entmutigung weg. Gott sagt ihm, Gideon, geh hin in dieser deiner Kraft. Und das meint nun nicht, Gideon, du schaffst das schon irgendwie, sondern vielmehr wird die Kraft angesprochen, die ihm durch das Versprechen Gottes verliehen wird. Gideon sollte in der Kraft wirken, die ihm von Gott verliehen wurde, eben nicht in der Kraft seiner eigenen Wassersuppe, sondern in der Kraft Gottes. Hudson Taylor, der große China-Missionar, hat einmal Folgendes gesagt. Alle Großen im Reich Gottes waren schwache Menschen, die Großes für den Herrn taten, weil sie mit seiner Gegenwart rechneten. Ich glaube, es ist ein relativ schlichter und doch eindrucksvoller Schlüssel. Alle Großen im Reich Gottes waren schwache Menschen. Aber Gott konnte sie gebrauchen. Warum? Weil sie mit der Gegenwart Gottes auch in ihrer schwierigen Situation rechneten. Der Herr ist mit dir. Und Gott putzt die Entmutigung weg und dann auch die Unfähigkeit. Also Gottes Verheißung zog ja dann die Aufforderung nach sich, nun geh aber. Und Gideon fragte, wie kann ich denn gehen? Die Aufgabe ist viel zu groß, ich bin nicht qualifiziert, ich habe keine Hausmacht, mein Vater stammt aus einer der kleinsten Familien in Israel und ich bin der jüngste Sohn. Eigentlich war es nicht ganz zutreffend, weil wir merken hier, wenn wir nur auf uns gucken, dann kriegen wir auch einen verzerrten Blick. Blick auf Jesus und dein Blick wird gesund für die Realitäten. Gideon guckt nur auf sich, er traut sich nichts zu. Seine Familie war eigentlich nicht arm und Joas, der Vater Gideons, hatte 10 Mitarbeiter. Er war ein sehr einflussreicher Mann, der für das religiöse Leben in Ophra zuständig war. Aber Gideon konnte das eigentlich gar nicht mehr sehen. Der sah dann nur noch so das Negative. Und manchmal ist das auch so in unserem Leben, dass wir mit unseren Blicken, wenn wir nur noch auf unsere Möglichkeiten gucken, dass wir dann irgendwie gefangen sind und wir nur noch das sehen, was nicht geht. Ich finde es interessant, dass Gott dem Gideon den Blick weitet. Manchmal muss man erst an den Punkt kommen, wo man seine eigene Unfähigkeit erkennt, bevor wir für Gott zu gebrauchen sind. Das ist wohl wahr. Also Paulus sagt mal nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, das ist von Gott. 2. Korinther 3, Vers 5. Aber Gott macht aus dem Kleinen etwas ganz Großes, wenn wir mit ihm rechnen. Ich stand vor einiger Zeit in Pulsnitz vor dem Geburtshaus von Bartholomäus Ziegenbalg. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört. Also Bartholomäus Ziegenbalg war einer der großen Missionare in Ostindien unter den Tamilen, geboren 1682, also schon 3 Tage länger her. Aber Gott konnte diesen Mann gewaltig gebrauchen. Interessanterweise habe ich dann gelesen, in seinem Abgangszeugnis stand die Einschätzung schwach an Leib und Seele. Das stand in seinem Abgangszeugnis. Und ich finde es spannend, dass Gott so einen Mann gebraucht, um Großes für sein Werk zu tun. Also, Gideon schaut auf Gottes Möglichkeiten. Er beginnt damit zu rechnen, dass Gott das tut, was er versprochen hat. Und in diesem Moment passiert mit ihm eine Verwandlung. Und es wird schrittweise aus einem ängstlichen Menschen, aus einem Hasenfuß, ein streitbarer Held, den Gott gebrauchen kann. Und ich finde das so klasse, dass Gott nicht sagt, ich brauche die Starken, ich brauche die Kräftigen, ich brauche die, die so, ja, für vorne rantreten, die braucht Gott auch, ja. Aber manchmal sind ihm die sogar ein Hindernis, weil die nämlich sehr stark auf die eigenen Kräfte bauen. Ich habe viele Jahre gepredigt, pass auf deine Schwächen auf und versuche deine Schwächen Gott hinzuhalten, das stimmt auch. Mittlerweile würde ich aber dazu setzen, manchmal ist es wichtiger, auch auf die sogenannten Stärken aufzupassen. Weil wir dort nämlich in der Gefahr stehen, uns von Gott loszusagen und zu sagen, na, das habe ich doch in der Hand, das kann ich doch, ne? Und das kann ich gut. Ist ja auch nicht schlecht, sich was zuzutrauen. Aber manchmal ist dann der Sprung nicht weit bis zur Selbstüberhebung und zur Unabhängigkeit von Gott. Deswegen gebraucht Gott vorzugsweise die, die erstmal wenig an eigenen Qualitäten mitbringen können. Und dann das Letzte, was mir hier noch auffällt. Was geht jetzt hier weiter? Gideon will es ganz genau wissen. Er bittet den Engel Gottes um ein Zeichen, dass Gott zu ihm selbst spricht. Und er lädt den Boten Gottes zum Essen ein. Immer so ein ganz reales Zeichen. Also wenn er mit mir isst, dann muss das ein Bote Gottes sein. Und als Gideon mit dem Essen zurückkommt, werden die Rollen vertauscht. Der Gast wird zum Gastgeber und der Gastgeber wird zum Gast. Aus dem Essen wird ein Opfer. Gideon muss das Essen auf den Felsen legen und der Engel des Herrn berührt es mit seinem Stab und verbrennt es mit Feuer. Ein alttestamentliches Opfer. Und durch dieses Zeichen erkennt Gideon, dass es der Herr ist, der hinter allem steht. Und er fällt auf die Knie und er betet Gott an und zugleich bekommt er große Angst. Ach Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn gesehen, von Angesicht zu Angesicht? Und der Engel sagt ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Nach dieser Begegnung baut er Gott einen Altar und nennt ihn, der Herr ist Frieden. Und man kann dann weiterlesen, dass Gideon in der kommenden Nacht die Götzenaltäre der Aschera und der Baale dort zerstört. Und Gideon räumt auf in seinem Leben und er will nur noch dem lebendigen Gott vertrauen. Das hat nämlich dann diese Folge. Ich finde es spannend, dass aus dieser Begegnung mit dem lebendigen Gott heraus Gideon beginnt, sein Leben aufzuräumen. Manchmal gibt es heute so einen Trend, dass man sagt, oder dass man es andersrum macht. Man versucht, Menschen zu Christen zu erziehen. Ihr müsst euer Leben aufräumen, ihr müsst dieses oder jenes tun und dann kann euch Gott begegnen. Bei Gideon geht es andersrum. Gott begegnet ihm und dann beginnt Gideon, das Leben aufzuräumen. Andersrum schaffen wir viel Frust, dann wird es eine moralische Keule und wir schaffen vielleicht sogar Entmutigung, dass Leute sagen, das schaffe ich nicht, das ist mir zu schwer, das will ich nicht. Deswegen, bei Gideon geht es andersrum. Er hat eine Begegnung mit Gott und aus dieser Begegnung mit Gott heraus beginnt er sein Leben zu verändern. Und er reißt die anderen Altäre ab und er baut dem Herrn einen Altar und er sagt, der Herr soll die Mitte sein in meinem Leben. Und das wird seine Kraftquelle, aus der speist sich dann sein Dienst und sein Glauben. Der Herr ist Friede, so nennt er dann den Altar. Yahweh Shalom. Und an der Stelle habe ich dann gedacht, ja, wir haben auch einen Ort, an dem der Herr sich so gezeigt hat. Einen Ort, an dem Gott Frieden gemacht hat. Der Ort ist das Kreuz, an dem Jesus für uns starb. Er ist unser Friede. Christus ist unser Friede. Und wenn wir dann Abendmahl feiern, dann feiern wir es, dass die Rollen sich vertauscht haben. Dass nicht mehr wir die Gastgeber sind, sondern dass Jesus unser Gastgeber wird. Und dass er sagt, so, jetzt komm. Komm, ich habe alles für dich bereitet. Ich sehe in dir etwas, was du schon lange nicht mehr sehen kannst. Ich traue dir etwas zu. Du bist doch mein geliebtes Kind. Du, ich sehe etwas in dir, was dich in deinem Dienst und in deinem Leben verändert. Komm, ich habe mit dir eine gute Zukunft. Du streitbarer Held, komm, stärk dich jetzt. Stärk dich an dem, was ich für dich getan habe. Geh hin in der Kraft Gottes, nicht in der eigenen, sondern geh in der Kraft, die Jesus dir verleiht. Ich finde es stark, dass schon im alten Bund Gott so mit Menschen handelt. Und bei Gideon kann man es ja dann weiterlesen. Die nächsten Geschichten sind ja dann sehr, sehr interessant und sehr stark, wie Gideon dann Gottes Weg erfragt. Ihr kennt diese Geschichte dann mit dem Schaffell, ne? Trocken und nass und auch eine interessante Geschichte. Oder dann den Sieg, den Gideon erringt. Aber es beginnt alles damit, dass Gideon sich von Gott neu rufen und senden lässt. Und dass er seinem Gott Vertrauen schenkt und dass er sagt, ja Herr, wenn du das sagst, wenn du in mir diesen streitbaren Helden siehst, Herr, dann will ich dir vertrauen. Und dann will ich nicht länger mein Negatives aussprechen, sondern dann will ich auf dich sehen und dann will ich im Glauben das anziehen, was du mir hinhältst. Diese neuen Kleider des Heils, der Kraft, des Segens. Und dann gehe ich im Glauben den nächsten Schritt. Gott mit dir, du streitbare Heldin, du streitbarer Held. Ich wünsche uns, dass das auch über unserem Leben steht. Und Gott sagt, wollen wir es anziehen im Glauben und wollen sagen, Herr Jesus, ja, in dir sind wir es. Nicht als uns, aber in dir und gegründet auf dein Opfer dürfen wir es sein. Amen.